Und kurz davor, vor seiner Aussage, wo man merkt, okay, es ist wie ein Höhepunkt, wo die Richterin dann sagt, okay, nein, sie kriegen eine Diversion, steht hier eine Frau hinten auf und sagt, Dejan, warum lügst du?
Nein!
Willkommen bei der Podcast der Bendy Chuck.
Willkommen bei der Podcast der Bendy Chuck.
Er vertritt Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen, ob gerichtlich oder außergerichtlich. Er arbeitet zielgerichtet, konsequent und menschlich. Und genauso habe ich ihn auch kennengelernt. Ich freue mich sehr, dass ich heute Serkan Akman, 42 Jahre jung, in Feldkirch gegenüber sitze, in seiner neuen und wunderschönen Kanzlei. Hallo Serkan.
Hallo Bandi, vielen Dank, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf.
Ja, heute geht es um Recht, Recht bekommen für etwas, was du immer wieder sorgst für deine Klienten. Ich bin auf deiner Homepage akman.at, wo du Gesellschaftsrecht, Immobilienbaurecht, Versicherungsrecht abhandelst, aber auch Prozessführung, Haftpflicht, Gewährleistungsrecht und so weiter. Mich würde als erstes mal interessieren, was hat dich dazu bewogen, damals ein Jus-Studium anzutreten, aber vielleicht ein Schwenk aus deiner Kindheit, bevor wir dann in das Studium geraten. Was ist da hängen geblieben?
Naja, wenn man mit vielen anderen Anwälten sprechen würde, würden sie dann irgendwas sagen mit, naja, ich hatte immer schon so ein Faible für Gerechtigkeit und so weiter. Meine Story, wie ich zum Jus-Studium gekommen bin, war eine etwas andere, eine etwas ungewöhnlichere, muss ich dazu sagen. Ich habe nach der bestandenen Matura nicht genau gewusst, in welche Richtung es gehen soll. Ich hielt mir alle Optionen offen, was ja damals etwas leichter war als heute, muss man sagen. Und Recht hat mich natürlich interessiert, aber ich war auch in Medizin interessiert und es war so ein bisschen, naja, was von beiden soll ich machen? Ich habe mich dann auch in beide Fächer inskribiert, damals in Innsbruck, und bei Medizin ging es gleich ziemlich schnell los. Das heißt, man musste sich ein Skalpell kaufen, einen Kittel, und dann schon in diesen Formalin getauchten, stinkenden Leichenteilen musste man schon anfangen zu schnipseln. Also das war der Sezierkurs damals, und die erste Aufgabe war dann, dass man irgendeinen Muskel freilegen soll, und der Tutor hat damals gesagt, macht alles, was notwendig ist, und was ihr nicht tun dürft, ist diesen einen Nerv zu trennen. Und ich habe das Seziermesser genommen. Das Erste, was ich gemacht habe, war diesen Nerv zu trennen. Und dann war mir klar, okay, nein, Medizin besser nicht.
Verstehe, ja.
Es soll dann doch Jus werden. Und naja, da bin ich hineingekippt, und eigentlich das Interesse wurde mit zunehmender Dauer des Studiums höher und höher. Also am Anfang war ich, muss ich nicht sagen würde, na, es war von vornherein Gmate Wiese, dass ich Jus mache, so war es bei mir nicht. Das hat sich erst kontinuierlich entwickelt, und retrospektiv war es die goldrichtige Entscheidung, weil lesen kann ich und Goschert bin ich auch.
Sehr schön, also ein bisschen auf Wienerisch gesagt.
Ja, ja, genau.
Aber du hast dann in Innsbruck studiert?
Genau. Mhm. Also muss auch sagen, das ist, soll jetzt nicht ein Ausdruck sein von irgendeiner Überschwänglichkeit, überhaupt nicht. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich tue mir nicht schwer bei diesem Studium. Also es ging, die Inhalte gingen sehr gut rein, das Interesse war da.
Du hast also leicht gelernt.
Ja, der Fleiß war da, muss ich auch sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich da vom Himmel fiel, aber ich habe dann einfach gemerkt, durch das Interesse fiel es einem auch, fiel es mir auch leichter, das zu machen.
Und dann bei der Spezifikation, was hat das dich dann dazu bewogen, dass du genau solche Fälle, wo du jetzt sehr aktiv bist, machst und nicht doch was anderes wie Strafrecht?
Ja,
oder?
Also es ist eine berechtigte Frage. Ich habe dann gegen Ende des Jus-Studiums entwickelte sich damals, kam raus, das Studium des Wirtschaftsrechts. Und das Studium habe ich dann dazu genommen und habe dann teilweise überlappend zwei Studienrichtungen gehabt, die sich auch fachlich natürlich überschneiden. Und habe also damals schon aus Interesse meinem Studium auch gewisse zivilrechtlichen und wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt gegeben, und das ist dann auch geblieben. Natürlich war es dann so, dass ich im Rahmen meiner Ausbildung bei Gericht als Rechtspraktikant oder auch als Konzipient auch immer in andere Fachrichtungen hineingekippt bin, um einzelne Fälle zu machen, Strafrecht als Rechtspraktikant beispielsweise. Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, das Wirtschaftliche und das Zivilrechtliche ist so eher meins. Überall dort, wo es um eher persönliche Dinge geht, wie Emotionen, was speziell im Erbrecht oder im Familienrecht, Stichwort Kinder, Obsorge und so weiter, ja. Scheidungen, dass es nicht so meins ist. Mhm. Ja. Und so baut sich auch mein Schwerpunkt eigentlich aus diesen Erkenntnissen heraus auf.
Mhm. Ja, du bist jetzt ja hier an sehr zentraler Lage, ja. Mitten in der Altstadt, ja. Der Montfortstadt in Feldkirch. Ja.
Wenn Feldkirch ein Epizentrum hätte, dann wäre es hier.
Genau, dann wäre es genau richtig. Ja. Es ist eine sehr schöne Kanzlei mit sehr viel Holz, das Geschichte erzählen kann. Blick runter in die Marktgasse, wo ein reges Treiben ist. Ja. Ja. Und ja, da fühlt man sich wohl. Also ich bin total da reingekommen. Auch die Möbel, die sind auch etwas Besonderes.
Ja,
vielleicht ein Wort
sie.
Dazu. Das ist so, da. Der erste Gedanke bei mir war gut bei Lenin so. ja. Also so richtig 70er-Jahre-Style, oder?
Ja, die Möblierung der Kanzlei hat tatsächlich eine Geschichte, nämlich ein mit mir befreundeter Szenograf, Künstler, der heißt Daniel Büchel, hat meine Kanzlei eingerichtet. Ich schätze den Daniel sehr und habe sehr, sehr viel von ihm gelernt, weil er ein Spezialist für das Upcycling ist. Das bedeutet, er gibt gebrauchten Gegenständen ein zweites Leben, um das zu sagen. Also er hat schon sehr, sehr interessante Projekte hinter sich gehabt und hat renommierte Auftraggeber schon gehabt. Das geht dann so weit, dass er zum Beispiel Möbel aus dem Sperrmüll holt, was er jetzt bei mir nicht tun musste, aber dass er Möbel aus dem Sperrmüll holt, er macht einen Refurbish-Prozess und verwendet es noch einmal und diese besondere Gabe, das Auge dafür zu haben, dass Gegenstände, die wir, wenn wir sie nebeneinander sehen, nicht als Ensemble sehen können und er macht ein Ensemble draus, das ist etwas ganz Faszinierendes. Ja. Da musste ich überhaupt ich habe sehr viel von ihm gelernt, weil ich seine Arbeitsweise gelernt habe und ein bisschen ihm über die Schulter geschaut habe und habe mir gedacht, das will ich auch für meine Kanzlei haben. Das ist etwas, wo ich sage, weil mit Designermöbeln zupflastern, das machen viele andere auch und ich wollte eigentlich einfach was anderes haben und gleichzeitig ist es auch ökologisch sinnvoll.
Absolut, ja. Und das ist auch nebst der Lage etwas Besonderes hier, denke ich, oder? Du bist ja eine One-Man-Show sozusagen.
Ja, aber das kann ich nur teilweise gelten lassen, weil ich habe nach meinem Dafürhalten die beste Assistentin, die man haben kann. Das ist meine Alma. Und dank ihr kann ich eigentlich sagen, es ist natürlich nach außen als Rechtsanwalt eine One-Man-Show, ja, aber vom Kanzleibetrieb her auf keinen Fall. Also sie ist weit mehr als eine Assistentin. Sie macht sehr, sehr viele auch fachliche Dinge durch ihr Können, wo ich sage, es wäre ein bisschen gemein, wenn ich das als One-Man-Show bezeichnen würde, ihr gegenüber.
Also es klingt nach einem tollen Team.
Ja, das sind wir auf jeden Fall.
Wie viele Jahre bist du denn schon als Anwalt tätig und was sind so die Fälle, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind?
Also es ist tatsächlich schon so, dass ich jetzt in meinem 20. Jahr bin. Also ich war relativ rasch mit dem Studium durch und habe dann schon während meinem Wirtschaftsrechtsstudium parallel dazu schon mit meiner Konzipientenzeit begonnen. Bin also ziemlich schnell schon in den Job rein. Also 2006 ging es dann los nach der Europameisterschaft, die habe ich mir noch als arbeitslos gegönnt. Das war wohl ein einziger Monat vielleicht, wo ich dann nicht gearbeitet habe. Und
also da höre ich einen Fußball.
Ja, natürlich.
Heraus, ja.
Ganz groß. Mhm. Und bin ich seit 20 Jahren dabei. Und ja, es gab schon in diesen 20 Jahren schon einige Fälle, die einem in Erinnerung bleiben. Müsste jetzt, wenn ich jetzt da überlege, welche ganz besonders, müsste ich vielleicht noch ein paar Minuten in mich hineingehen und schauen, welche ich aus diesem Ensemble raushole. Aber es sind schöne Sachen dabei gewesen mit stark wirtschaftlichem Background, teilweise um Dinge, wo es um die Existenz der Menschen ging, wo man gar nicht glauben würde, dass es im Zivilrecht auch so sein kann. Da geht es natürlich primär, in den meisten Fällen primär um Geld, aber auch das.
Aber sowas witzig Skurriles ist das
ja,
auch
ja,
schon
skurrile
passiert?
Dinge habe ich auch gehabt, aber die skurrilen Sachen, die skurrileren Sachen passieren nach meinem Dafürhalten eher im Strafrecht. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich strafrechtlich keinen sehr, sehr starken Background habe. Aber wir kommen als Anwalt auch manchmal als Verfahrenshelfer zum Handkuss und machen dann strafrechtliche Dinge. Und ich hatte einen sehr, sehr lustigen Fall. Da gab es einen, das war zu meiner Zeit, wo ich nur in Wien war. Und da war ich Verfahrenshelfer eines jungen Mannes, der hatte sich vorher noch nie etwas zu Schulden kommen lassen und war dann bei einer Bande Mitglied, die in Wien Keller ausgeräumt haben, also Einbruchsdiebstahl begangen haben. Und der war dann auch relativ ehrlich in der Polizeieinvernahme, da war ich noch nicht dabei, aber er war ehrlich und hat 15 Mal Einbruchsdiebstahl begangen zu haben. Allerdings haben die Ermittlungsbehörden schon gecheckt, okay, er ist jetzt nicht unbedingt der Führer dieser ganzen Bande, sondern eher ein Mitläufer und er war noch jugendlich. Und ich habe dann als Verfahrenshelfer Kontakt mit der Richterin aufgenommen, die seinen Fall verhandeln sollte, und habe schon einmal gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, diesen jungen Mann mit einer Diversion, also einer Probezeit, ohne eine Verurteilung davon kommen zu lassen, damit seine Zukunft vielleicht nicht ruiniert wird. Und sie war dem ganz angetan. Sie hat gesagt, ja, das können wir machen, wenn er reumütig ist und auch seine Verantwortung übernimmt für seine Tat. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, Vorname kann ich sagen, Dejan, du musst dich wirklich signalisieren, dass es dir leid tut und dass du bereit bist, hier Verantwortung zu übernehmen, und sei bitte höflich beim Verhandlungstermin. Und der Dejan hat sitzt dann da als Angeklagter, und seine ganze Verwandtschaft, das waren um die 20, 30 Leute, sitzen hinten und schauen zu. Und der Dejan fängt an mit der Aussage und sagt, es tut ihm leid und war schön gekleidet, war höflich und hat sogar anfangen müssen zu weinen, was ich ganz gut fand, ehrlich gesagt, aus prozesstaktischer Sicht. Und man hat gemerkt, er holt die Richterin ab und es wird jetzt in eine Diversion gehen, und die Richterin fragt ihn eben, was passiert ist, und dann erzählt er eben, an dem und dem Tag war es so, wir haben dann den und jenen Plan geschmiedet und sind da hingegangen, und kurz davor, vor seiner Aussage, wo man merkt, okay, so wie ein Höhepunkt, wo die Richterin dann sagt, okay, nein, sie kriegen eine Diversion, steht eine Frau hinten auf und sagt, Dejan, warum lügst du?
Nein.
Unglaublich, das gibt's gar nicht. Und
das ist wahrscheinlich eine wahre Akte,
ja, oder? Und dann mitten im Gerichtssaal, alle lachen, meiner fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich konnte das Lachen nicht verkneifen. Die Richterin konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Und aus diesem heiteren Gemüt heraus hat sie ihm doch eine Diversion gegeben.
Wirklich,
ja.
Wow.
Aber
also das war positiv, das war ausgegangen.
Ja, das ist positiv. Aber dieser eine Moment.
Ja, wie in einem Film, oder?
Jedenfalls hieß es dann, okay, sie bekommen eine Diversion, und er war vorher nämlich in Untersuchungshaft, nämlich, das ist auch noch eine skurrile Geschichte. Jedenfalls sind wir dann raus aus dem Verhandlungssaal, und eben die Familienmitglieder haben nicht verstanden, was das jetzt bedeutet. Da habe ich gesagt, na, er kommt jetzt sofort raus. Und ein Gejubel in diesem, wie im Fußballstadion, wurde gejubelt in diesem Verhandlungssaal. Und dann komme ich raus, und dann sagt die Dame, die eben gesagt hat, Dejan, warum lügst du, kommt dann zu mir und sagt, ich bin die Mutter von Dejan. Sag ich, okay, ja, vielleicht hätten sie nichts sagen sollen. Ja, Entschuldigung. Und dann sagt sie, naja, Herr Anwalt, ich habe einen anderen Sohn, der sitzt auch im Gefängnis, können Sie bitte helfen? Da habe ich gesagt, ja, schon, kann ich schon machen, aber hier war ich jetzt Verfahrenshelfer, aber was Ihren Sohn angeht, bin ich es nicht, und da müssen wir uns ein Honorar ausmachen. Und ihre Antwort war, na dann nicht.
Okay, ganz klar, der Fall. Ja.
Also das war wirklich
Fragen kostet
eine,
nicht.
Also das war wirklich eine, wo man gedacht hat, also dieser Fall, wow, kann skurril.
Und mit U-Haft war er auch noch?
Ja, aber der kam dann raus, ja, natürlich, und es war wunderbar. Er hat dann diese Diversion bekommen, und wir waren alle, oder war es eine Probezeit, wir waren jedenfalls sehr, sehr glücklich. Und die zweite lustige Sache hat sich unlängst zugetragen, eine Zivilrechtsverhandlung. Eine Dame rutscht in einem Stiegenhaus, vor ihrem eigenen Stiegenhaus in einer Wohnanlage aus, verklagt dann eine Fassadenreinigungsfirma, weil sie sagt, ihr habt die Fassade gereinigt, und da kam dann ein Reinigungsmittel aufs Stiegenhaus, und da bin ich ausgerutscht, und ihr haftet dafür. Und ich habe diese Fassadenreinigungsfirma vertreten, und die Richterin, die das verhandelt hat am Landesgericht Feldkirch, hat sehr umsichtig gehandelt, hat sich gedacht, am besten wird es sein, wenn wir vor Ort verhandeln. Und dann hatten wir die Verhandlung an Ort und Stelle, was rechtlich möglich ist. Mhm. Und Und da sind drei Dinge passiert, auf einmal einer lustiger wie der andere. Aber für uns Juristen ist das vielleicht lustig. Dann zuerst kam eben einer der Mitarbeiter von meinem Mandanten, die eben ein Sprühgerät hatten, mit dem sie die Fassade eingesprüht haben, und hat eben ausgesagt, und die Richterin befragt ihn und als Zeuge und sagt, sie stehen unter Wahrheitspflicht, und der hat wunderbar ausgesagt, hat sehr alles sehr stimmig und fängt mitten in der Einvernahme an zu vapen vor der Richterin.
Nein.
Zeit. Und mich hat das so gestört, weil ich das als Respektlosigkeit empfand. Ich wollte was sagen, aber ich habe mir gedacht, ich sage lieber nichts, weil der sagt so toll aus. Wenn ich jetzt seinen Redefluss hier blockiere, indem ich sage, hören Sie auf zu vapen, okay, könnte sein, dass er dann irgendwie zusammensagt und dann doch nicht so aussagt. Und das war mal das Erste. Und das Zweite war, dann soll ein anderer Nachbar auch als Zeuge dafür sein, dass es sonst nie nass war dort. Und dann hat die Richterin eben bei dem geläutet, damit er dann aussagt. Und der kommt dann raus und kommt, wohl wissend, dass er jetzt aussagen wird, kommt oben ohne raus.
Ja, Wahnsinn.
Und kommt und will anfangen. Dann sagt die Richterin, na, wollen Sie sich nicht lieber oben zumindest was anziehen? Und dann geht er rein und kommt mit seinem durchsichtigen Tanktop raus.
Was war das für eine Jahreszeit?
Das war, das war auch gar nicht so, also es war so im Herbst, also es war gerade so zwischen Ende Sommer, Anfang Herbst.
Ah, aber kein heißer Sommertag.
Nein, das war es nicht. Das war es nicht.
Das in Feldkirch.
Und das in Feldkirch. Und das Dritte war, dann wollte der Zeuge, der eben die Fassade eingesprüht hat, hatte sein Sprühgerät und wollte eben am Boden demonstrieren, wie schwach die Flüssigkeit ist, die da rauskommt, und dass man dann gar nicht ausrutschen kann, und macht eben eine Demonstration am Boden und tut da ein bisschen auf den Asphalt und erwischt dabei den Schuh vom Gegenanwalt, und das ist klar chlorhaltig, und der war dann in weiten Teilen ausgebleicht, und das in einem Verhandlungstermin.
Ja,
ich bin danach ins Auto gestiegen,
das gibt's gar nicht,
und abgebrochen vor Lachen. Ja,
das ist echt also eine gute Geschichte.
Das
ja.
sind dann halt so die Dinge, die ein bisschen bleiben. Und ich schätze jeden Moment, wo man auch in unserem Job, der auch ein bisschen Humor drinnen hat, mhm, und auch ein bisschen lustig zugeht, weil es gibt schon Phasen, wo einfach unser Job humorbefreit ist. Das muss
ja.
man sagen.
Du hast eben viel mit Menschen zu tun.
Ja,
und ja. Unterschiedliche Charaktere natürlich und Situationen. Und das, ja, denke ich, ist dieser Faktor, oder? Der besondere,
in fachlicher Sicht gibt es natürlich viele besondere Fälle, Dinge, die man zum obersten Gerichtshof trägt, wo man interessante Rechtsfragen macht, aber das sind dann eher fachliche Dinge, die jetzt hier gar nicht so, die ich jetzt da gar nicht in diesem Podcast vertiefen möchte, mhm, weil es zu langweilig und zu trocken wäre wahrscheinlich.
Verstehe. Ja, Serkan, du hast neben Feldkirch noch in Wien,
ja,
eine Niederlassung. Wie oft bist du in der Bundeshauptstadt?
Also ich bin ein bis zweimal im Monat für einige Tage dort. Ich habe auch, bevor ich hier in Feldkirch wieder angefangen habe, als Rechtsanwalt tätig zu sein, war ich viele Jahre lang in Wien. Ich habe dort gelebt und Wien hat mich nie losgelassen. Also ich mag diese Stadt sehr, sehr gerne.
Du bist ein Stadtmensch.
Ja, ich liebe die Stadt. Das ist so. Ich mag Menschen und ich mag auch die Stadt. Ich mag Wien im Besonderen sehr, sehr gerne und bin sehr gerne dort und habe dann unlängst den Beschluss gefasst, dass ich mir dort eine kleine Kanzleiräumlichkeiten anmiete, die ich dann eben bei Bedarf dann dort auch bespiele.
Genau. Das hat sich auch einen Vorteil, wenn du ganz im Westen was hast und im Osten,
ja,
auch, oder?
Ja, richtig. Und auch gewisse Mandanten, gerade im grenzüberschreitenden Bereich, bei denen ist es vorteilhafter, wenn man sie von Wien aus servicieren kann, weil die sitzen auch in Wien.
Mhm.
Muss man auch klar sagen, ja.
Du hast mit dem Namen zu erkennen, ist türkische Wurzeln.
Ja.
Bist aber in Österreich geboren?
Ja, bin in Feldkirch geboren.
In Feldkirch, ja. Genau. Aber auch in der Türkei bist du öfters in Istanbul.
Ja,
was bringt dich dahin?
Also erstens einmal auch wieder die Liebe zu dieser Stadt.
Bin am Bosporus.
Bosporus.
Ja.
Also es ist natürlich, ich meine, Istanbul ist einfach eine Stadt, wo ein verdammtes Meer durchfließt. Also das ist einfach, und auf der anderen Seite schaut man rüber zum Kontinent. Ich war gerade letzte Woche nochmal in Istanbul und war dann in einem Dachbar eines Hotels und habe wieder den besten Blick und auch 100 Mal gesehen, aber jedes Mal aufs Neue denkt man sich, das ist unglaublich überwältigend und die Geschichtsträchtigkeit, wenn man da dieses goldene Horn Bosporus und hinten die 1500 Jahre alte Hagia Sophia sieht oder andere schöne Monumente, dann denkt man sich, wow, das ist wirklich ein
atemberaubend
und ein Herzstück der Geschichte der, von Morgen- und Abendland. Abgesehen davon bin ich auch beruflich in Istanbul. Ich bin im Verwaltungsrat einer börsennotierten Versicherung, die in Istanbul ihren Sitz hat. Und bin dort auch beruflich regelmäßig dort und vereinzelt auch wegen Fällen mit Türkei-Bezug, in denen ich dann mit Klienten in vor Ort mit Anwälten, die ich gut kenne, dort kooperiere. Mhm. Also das ist mir auch sehr wichtig, meinem Job auch einen gewissen grenzüberschreitenden Touch zu geben. Ich würde es als schade empfinden, wenn ich mit meinem Background das nicht täte.
Das ist natürlich ein Vorteil, wenn du Türkisch sprichst, ja, und dann auch kommunizieren kannst, dementsprechend in der Landessprache.
Ja. Da bin ich meinem Vater auch sehr dankbar und meiner Mutter, die auch immer sehr, nicht aus nationalistischen Gründen, sondern einfach aus dem Gesichtspunkt heraus, naja, wenn wir dem Kind eine Sprache mitgeben können, dann sollten wir das tun, ganz einfach aus dem, aus diesen
Geschenk,
Überlegungen heraus, das forciert haben, dass ich Türkisch kann. Mhm. Abgesehen davon habe ich auch selber in meinem beruflichen Werdegang auch immer wieder berufliche Stationen, wenn auch temporär in Istanbul gehabt. Also auch ein inneres Interesse immer da, einen Türkei-Bezug zu haben im Leben.
Schön. Mhm. Ja, Fußball hast du vorhin erwähnt, ja. Da kommt dann immer diese Frage mit den
welche Mannschaft?
Fußballvereinen, genau, ja.
Ja.
Darf ich die ausstellen?
Ja, natürlich. Das ist Fenerbahce Istanbul, zumindest bekannt in dritter Generation. Ich bin leidenschaftlicher Fan dieser Mannschaft, egal ob sie eine gute Phase hat oder auch nicht, spielt keine Rolle. Und natürlich war ich in jüngeren Jahren noch etwas verbohrter als Fan. Ich glaube, irgendwann kommt dann ein bisschen eine Toleranz. Das kann sein.
Hast du auch selber aktiv Fußball gespielt?
Ja, das habe ich. Ging dann leider nicht so gut aus mit diversen Verletzungen, aber ich war sicher nicht der Beste, aber ich war einer der passioniertesten Fußballspieler. Also ich habe es immer sehr gern gemacht und habe es jetzt seit über 10 Jahren nicht mehr, weil ich da einfach Verletzungspech hatte. Aber Fußball schauen macht auch Spaß.
Und wie lebst du das jetzt aus? Fliegst du dann auch zu Spielen?
Also aktiv sehr selten, bin jetzt einige Male auch, als ich beruflich in Istanbul war, waren dann Spiele zufällig, dann gehe ich hin. Letzte Woche bin ich aktiv zu einem Spiel geflogen, da war das WM-Qualifikationsspiel Türkei gegen Rumänien, da bin ich dann wirklich zu diesem Spiel extra hingeflogen und habe es auch sehr genossen, die Atmosphäre. Aber nur der Vollständigkeit halber, ich bin auch gelegentlich im Ernst-Happel-Stadion und schaue mir Österreich-Spiele an.
Okay, schön. Ja. Genau. Und die nächste WM kommt ja bald.
Kommt bald, ja. Und ich finde das super, dass eine WM, wo Österreich und die Türkei dabei sind.
Mhm.
Und
über Italiener sprechen jetzt wieder nicht, ja. Ich glaube, ich Staatstrauer angesagt.
Ja, wobei meine Assistentin, die Alma, ist Bosnierin. Wir haben uns gefreut.
Verstehe, ja. Voll. Ja, du hast eingangs erwähnt, dass manche Kollegen mit dem Gerechtigkeitssinn sagen, dass sie Anwalt geworden sind. Wie steht es um den? Oft gibt es einfach auch so für Laien, wenn sie aus der Zeitung gewisse Fälle entnehmen, das Gefühl, das ist gar nicht gerecht, was da die Entscheidung von Richtern sind für Außenstehende. Oder es ist ein viel zu mildes Urteil, wenn es gerade um Kindeswohlgefährdung, um Vergewaltigung und Missbrauch geht. Wie stehst du dazu?
Also ich verfolge diese Berichterstattung natürlich auch, aber ich glaube, dass ich als Rechtsanwalt mehr Einblick in die Justiz und in die Möglichkeiten der Justiz habe, als jetzt der durchschnittliche Zeitungsleser. Und ich kann nur sagen, dass ich fast durchwegs sehr bemühte und ethisch und rechtlich korrekt handelnde Richter in Österreich erlebe, die extra Meilen gehen, die fast durch die Bank mehr tun, als sie müssten. Und das aus einem gewissen Idealismus heraus und eben aus einem gewissen Gerechtigkeitssinn heraus, der bei Richtern ja noch wichtiger ist als bei Rechtsanwälten. Und wenn man dann speziell von den Boulevardmedien dann sagt, na, viel zu gering diese Strafe oder das hätte nie ein Freispruch sein dürfen. Es gibt keinen Richter, der weiß, okay, der ist jetzt zu verurteilen und ich spreche ihn trotzdem frei. Das gibt es nicht. Also umgekehrt gibt es auch keinen, der sagt, okay, der ist frei zu sprechen, aber ich verurteile ihn trotzdem. Ich muss sagen, also es ist jetzt natürlich speziell aufs Strafrecht bezogen, weil das mehr im Fokus der Medien ist zumeist. Also ich kann getrost sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich es mit der österreichischen Justiz zu tun habe. Als Rechtsanwalt sage ich das. Und ich denke, dass vieles dieser Berichterstattung einfach dem einer gewissen Wunsch nach Auflage und Krawallmacherei geschuldet ist. Das muss ich ganz klar sagen.
Ja.
Und natürlich gibt es Einzelfälle, wo man sagt, okay, da hat es vielleicht nicht so gepasst oder da hat man daneben gehaut. Aber ich glaube, man kann die Qualität einer Justiz nicht mit einzelnen Urteilen bemessen.
Mhm.
Das wäre Unrecht.
Super. Lieber Serkan, ich danke dir herzlich für dieses interessante Gespräch, für die Einblicke.
Vielen herzlichen Dank.
Man fühlt sich also im Dialog mit dir sehr wohl und du bist jemand, mit dem man sehr gut sprechen kann. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank.
Und bleib so, wie du bist.
Dankeschön vielmals.
Das war eine Folge von der Podcaster-Band, die Tech. Das war eine Folge von der Podcaster-Band.